Kreuzfahrt ins Unglück. Die letzte Fahrt der Costa Concordia. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, und mein erster Gesprächspartner heute an diesem Sonntagmorgen hat am 6. Januar auf die Costa Concordia im italienischen Savona eingecheckt. Peter Oberreich und seine Frau sind richtige Kreuzfahrtfans. Es war ihre 15. Seereise, die sie eine Woche lang durch die Häfen des Mittelmeeres gebracht hat. Und Peter Oberreich ist selbst über Jahre zur See gefahren. Erst bei der Marine, dann als Steward auf dem Passagierschiff der MS Berlin. Guten Morgen, Herr Oberreich.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich bin froh, dass wir miteinander sprechen können und Sie leben. Wie geht es Ihnen?
Ja, wir sind zufrieden. Wir haben einen kleinen Abstand gefunden, aber natürlich ist einiges noch im Kopf und durch die Medien wird man immer wieder gut daran erinnert, was gewesen ist.
Also das heißt, Sie verfolgen auch alles und schalten nicht einfach ab? Das geht wahrscheinlich gar nicht.
Nein, wir schalten also nicht ab. Meine Frau ist zwar sehr, wie ich auch, erkältet und war beim Arzt. Also wir haben auch da noch ein bisschen Schaden erlitten durch diese Kälte, die dann in der Kirche und so weiter war. Also es war nicht so angenehm.
Können Sie uns noch mal erzählen, was an diesem Freitagabend der letzten Woche eigentlich genau passiert ist, als Sie beim Abendessen waren?
Es war also so, dass wir das Essen erwarteten und die Kellner auch schon angetrabt kamen mit den großen Tabletts darauf. Und dann plötzlich gab es den großen Schlag und die Tische bogen sich schon etwa 60, 70 Grad auf eine Seite. Und in dem Moment fiel natürlich auch alles unter und ging alles durcheinander. Und einzelne Leute fielen auch gleich unter die Tische, an die Tische und von den Stühlen und so weiter. Und habe ich meine Frau geschnappt. Und er hat gesagt, das war eine Kollision, wir gehen raus.
Nun
und
sind
sie hat sich groß angeguckt, dann sind wir natürlich rausgestürmt.
Nun klingt das sehr erfahren. Ich weiß, Sie sind ein richtiger Kreuzfahrtfan. Das war Ihre 15. Seereise. Warum waren Sie sich so sicher, dass es sich hier um eine Kollision handelte?
Also dieser Schlag, das war also wirklich ein sehr großer Schlag. Und ich bin also zur See gefahren, auch früher schon. Und das war für mich also ganz klar, da ist etwas passiert, was eben nicht den Normalitäten entspricht.
Mhm. Haben denn alle Passagiere so reagiert wie
Nein,
Sie?
Nein, wir waren auch die Ersten, die oben an den Rettungsbooten standen und die Westen übergezogen haben. Wir hatten erst eine Kinderweste und dann hatten wir eine richtige Weste dann geschnappt und standen auch dann schon vor den Booten. Etwa eine Stunde mussten wir natürlich dann warten und ging natürlich da die Hektik groß los. Und das hat einen ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich war für sich relativ ruhig.
Was glauben Sie, woher kommt denn Ihre Ruhe, wenn drumherum es natürlich auch Schreie, weinende Menschen gegeben hat und Verzweiflung?
Ich sehe es mal auf mein Alter zurück. Ich bin 68 Jahre und habe in meinem Leben schon einiges erlebt. Aber es ist natürlich auch die Erfahrung und dann die Sicherheit zu wissen, dass das Land 150 Meter etwa von uns weg war. Da habe ich mir nicht so große Gedanken gemacht, im Gegensatz zu meiner Frau. Die musste ich dann sehr beruhigen, die war sehr hektisch und aufgeregt und ängstlich natürlich auch.
Wann kam denn die erste Information von Seiten der Besatzung, was passiert ist und wie sie sich verhalten sollen? Denn das klingt ja jetzt so, als wenn sie auf eigene Initiative handeln.
Ja, wir haben im Grunde genommen alles auf eigene Initiative. Es wurde ja zwischendurch mal gesagt, es ist alles in Ordnung, wir kriegen das hin, stabilisieren das Schiff wieder. Aber im Grunde genommen war mir klar, dass das nicht sein konnte, denn dann liefen schon die Stewards und die Köche rum oben und die laufen nicht von ihren Plätzen weg, wenn dann nicht alles normal wäre. Und wir hatten uns auch nicht verdrängt lassen und haben dann nur ein Ehepaar mit kleinen Kindern vorgelassen und haben gewartet, bis Kommando kam. Und da wusste die Mannschaft, dass es eben jetzt zum Ausschiffen kam. Dann wurde natürlich von hinten gedrängelt und dann kann sich ja vorstellen, was dann für Extremitäten entstehen, wenn die Leute natürlich um ihr eigenes Leben retten.
Das also wenn 4000 Menschen von Bord wollen und es wird nicht organisiert, wie muss man sich das denn vorstellen? Also alles andere als geordneter Abgang natürlich.
Ja, natürlich. Das war ein ganz großes Chaos in jeder Beziehung und da hat natürlich auch jeder sein eigenes Leben geguckt und es waren dann ein, weil wir im Boot saßen, waren für sich schon knackvoll. Da kam noch ein Ehepaar ohne Schwimmwesten, der hat der Mann einfach über die Absperrung drüber gesprungen, er war ein großer Koloss, hat den kleinen Koch da zur Seite gedrängt, hat seine Frau noch reingeworfen, mehr oder weniger, ins Boot und ist hinterhergerutscht. Und da gab es natürlich wieder Aufschrei und dann ging das Boot halb ab und dann gab es nochmal einen Ruck und dann gibt es natürlich immer wieder große Unruhe in dem Sinne.
Aber wenn das Personal schon das Boot verlässt, wer hatte denn in Ihren Augen das Kommando in dem Moment?
Ja, das waren also mehr oder weniger die Hilfskräfte in meinen Augen. Das war wie so ein Koch, der da sich am Boot beschäftigte und der dann auch das Boot zum Glück zum Fahren brachte. Das waren ja einige Bootsführer, die überhaupt keine Ahnung offensichtlich hatten. Da war noch ein Gast, der da das Boot in Gang gebracht hat.
Aber nun ist es ja so, wenn man eine Kreuzfahrt macht, so kenne ich das von der einzigen, die ich jemals gemacht habe für 5 Tage, dort hat man man gleich am ersten oder am zweiten Tag eine Schulung. Sie hatten ja schon die Koffer gepackt.
Ja, hat es bei uns auch gegeben am ersten Tag. Aber wissen Sie, das ist im Allgemeinen so. Diese Übungen sind natürlich lasch und Spaß macht man auf und man guckt ein bisschen über Land und so weiter. Das ist ja nicht der Ernstfall. Der Ernstfall sieht ja ganz anders aus und da muss man sagen, da geht es natürlich dann ums Leben und da ist ja jeder sich am nächsten. Mhm. Aber was ich bei der Gelegenheit mal erwähnen möchte, dass es nicht nur Mitbewohner gab auf dem Schiff, sondern es gab ja auch über 1000 Angestellte und über diese Schicksale wird überhaupt nicht geredet. Die Leute sind ja mit ihren Koffern aus Philippinen zu den Schiffen gekommen, die haben gar kein Zuhause und die mussten jetzt mehr oder weniger auch alles aufgeben. Darüber wird überhaupt nicht geschrieben. Betrifft es ja auch schlimm. Die kriegen 8-Monat-Verträge, dann kriegen sie 2 Monate frei. Ja, die sparen alles, das ist alles in der Bude drin und bleibt dann auch weg.
Mm, das
und
ist
die
gut.
haben die Verluste natürlich auch in dem Sinne.
Das stimmt, also, Herr Oberreich.
Ist, wir haben dann in den Schulen, wo wir aufgenommen waren, haben wir unseren Stuart getroffen. Der wusste gar nicht, wie er jetzt weiterkommt, ob er überhaupt den Flug nach Hause zu kriegen, der war aus Honduras. Also Sie können sich vorstellen, was das für eine Armut dann ist, wie da sich verhalten wird. Mm. Die haben auch keinerlei Hilfe von irgendwelcher Seite.
Glauben Sie denn nochmal, dass Sie eine Reise auf einem Schiff buchen werden?
Ja, wir haben ja gebucht im Juli, aber meine Frau ist noch nicht so weit. Sie wird wahrscheinlich dann stornieren, weil es auch Costa ist. Also ich persönlich sehe das anders, aber ich muss mich natürlich dann in dem Moment nach meiner Frau richten. Ne?
Wenn Sie jetzt Ihre Familie und Ihre Freunde wieder in die Arme schließen, Herr Oberreich, was fühlen Sie dann?
Nun, in erster Linie habe ich an meine 5 Kinder gedacht. Und die sind natürlich erwachsen, aber ich habe schon gedacht, es ist so eine schöne Zeit, dass man also diese Zeit noch nutzen kann. Auch mit 68 sehe ich ja noch eine Zukunft in dem Sinne.
Herr Oberreich, vielen Dank für dieses Gespräch. Grüßen Sie Ihre Frau, nehmen Sie sie von uns allen in den Arm. Ja? Und vielen Dank für das Gespräch. Ihnen einen schönen Sonntag.
Wiederhören.
Kreuzfahrt ins Unglück, die letzte Fahrt der Costa Concordia, das ist unser Thema heute in der ersten Stunde. 12 Tote sind vom Kreuzfahrtschiff bereits geborgen worden, 12 Deutsche werden noch vermisst. Und ich spreche jetzt mit einem erfahrenen Kapitän Immo von Schnurrbein, der war lange Zeit auf See und Kapitän der Gorch Fock, aber er ist eben auch ein erfahrener Kreuzfahrtkapitän. Guten Morgen, Herr von Schnurrbein.
Morgen, Frau Schäfer.
Nun hat ja der Kapitän Cettino eine, ich nenne das mal, Extratour unternommen und ist ein bisschen abgeweicht von der Route. Wie gewöhnlich ist das denn? Ist das Usus?
Nein, das kann man nicht so sagen. Ich kenne wenige Fälle, wo man so etwas macht. Nun weiß ich nicht, wie die inneritalienischen Gepflogenheiten sind. Wissen Sie, wenn Sie nicht italienische Flagge fahren, sind Sie ja in dem Bereich Gastfremder. Und sie verhalten sich natürlich so, dass sie möglichst nicht die Rechte und auch die Vorstellungen des Gastlandes beeinträchtigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für einen Italiener mehr ein Heimspiel ist und er sich deswegen vielleicht etwas anders verhält wie ein Fremder. Grundsätzlich haben Kapitäne, auch von Passagierschiffen, überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche extra Dinge zu machen. Wir fahren die uns vorgegebenen Routen und das so sicher und wirtschaftlich und zügig wie irgend möglich. Für besondere Ereignisse, Aufregungen und so weiter haben wir eigentlich nicht viel Sinn.
Nun gibt es ja mittlerweile in den Medien diesen Titel für diesen Kapitän, der feige Kapitän, weil er nicht als letzter das Schiff verlassen hat. Gibt es denn im Seerecht eigentlich einen Paragraphen, der besagt, dass ein Kapitän als letzter das Schiff verlassen muss?
Mir ist ein solcher Paragraph nicht bekannt, aber es gibt eine andere Regelung. Im Falle eines Notfalles gibt es gewisse Notfallpläne auf jedem Schiff. Und diese Notfallpläne sehen verschiedene Einsatzgruppen vor. Und die Zentrale für diese Einsatzgruppen ist das sogenannte Command- oder Führungsteam. Und der Chef oder der Leiter dieses Teams ist der Kapitän.
Und wenn der Kapitän nun dieses Schiff verlässt, gibt es dann jemand anderes, der eigentlich das Kommando übernehmen müsste?
Es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum der Leiter dieses zentralen, besonders wichtigen Teams seinen Posten verlassen sollte.
Also das ist eigentlich wie ein ungeschriebenes Gesetz, ja, kann man das so sagen? Das gehört zur Ehre des Berufes auch?
Natürlich, aber es ist auch eine Regel. Und normalerweise kann man erwarten, dass jemand, der zentral für eine Operation verantwortlich ist, auf diesem Posten ausharrt, so lange, bis diese Operation beendet ist.
Nun kann ich mir vorstellen, Sie verfolgen ja auch immer mehr Informationen, kommen ans Tageslicht, warum er dieses Schiff verlassen hat, wie er sich verhalten hat. Was denken Sie als Profi?
Tja, Wenn das dann alles so ist, wie es sich jetzt darstellt, dann ist das schon eine schwer nachvollziehbare und eigentlich sehr bedenkliche Sache.
Nun kann ich mir als Laie vorstellen, so ein Luxuskreuzfahrtschiff wie die Costa Concordia, die muss doch eigentlich mit modernster Technik ausgestattet sein. Gibt es da nicht Alarmglocken, so eine Art, ich nenne es jetzt mal Echolot, das den Kapitän und die Mannschaft auf der Brücke letztendlich auch warnt, Achtung, dort sind Felsen?
Ja, natürlich gibt es Warnsysteme, wenn sie von dem vorgegebenen Kurs abweichen. Es gibt auch Warnsysteme eingebaut in die sogenannte ECDIS, die elektronische Seekarte, die sie warnt, wenn sie in flacheres Gewässer kommen als im Reiseplan vorgegeben.
Muss man sich das so vorstellen wie bei uns beim Navi, wenn dann plötzlich durch Geräusche jemand sagt,
ungefähr.
Bitte umdrehen?
Ja, so ungefähr. Mhm. Wollen wir es mal ganz grob so sagen.
Ja.
Nur wissen Sie, all diese Geräte haben verschiedene Betriebsarten. Und wenn ich den Betrieb, sage das jetzt mal so etwas vereinfacht, auf Handbetrieb gehe, dann übergehe ich dieses ganze Warnsystem und komme zurück auf das Warnsystem Mensch mit seinen natürlichen Sensoren. Und dann gilt das, was vor 50 Jahren auf einem Dampfer auch schon galt oder einem Segelschiff. Das Augenmaß, die Erfahrung, der Umgebungseindruck, den der jeweilige Schiffsführer auf seiner Brücke hat.
Aber kann man das denn noch haben bei einem Schiff in dieser Dimension?
Natürlich, du brauchst ja bloß auszustellen. Wenn ich mit so einem Schiff in den Hafen fahre, dann mache ich das natürlich in gewisser Weise nach Augenmaß. Also das muss möglich sein und das ist natürlich auch möglich.
Was glauben Sie, was bleibt bei Ihnen so hängen, bei dieser Katastrophe der Costa Concordia?
Tja, das allererste ist, dass meine Kollegen und ich eine Schreckensvision bittere Realität werden sehen. Nämlich, dass erstmalig ein Schiff mit diesen Dimensionen und diesen hohen Zahlen an Menschen an Bord evakuiert werden müssen.
Immo von Schnurbein, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wann stechen Sie wieder in See?
Das weiß ich noch nicht. Voraussichtlich irgendwann im Frühjahr, so ab März.
Und wie verabschieden sich Kapitäne immer? Sagen die noch das mit der Handbreit Wasser unterm Kiel?
Im Allgemeinen sagen sie gute Fahrt und gute Rückkehr.
Gute Fahrt und gute Rückkehr Ihnen wieder, wenn Sie aufs Schiff gehen. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank. Wiederschauen.
Ja, beim Unglück der Costa Concordia wurden ja chaotische Zustände bei der Evakuierung in den letzten Tagen immer wieder beschrieben. Dabei gibt es internationale Vorschriften, wie so eine Evakuierung zu erfolgen hat. Schiffsbesatzungen müssen die unterschiedlichsten Sicherheitstrainings absolvieren und dazu gibt es natürlich regelmäßige Auffrischungen. Und das Maritime Kompetenzzentrum in Elsfleth, das ist in der Nähe von Oldenburg, führt solche Sicherheitstrainings durch. Im Moment wird dort das Servicepersonal für das neue, ganz große Kreuzfahrtschiff Disney Fantasy ausgebildet. Am Freitag hat dieses riesige Schiff, dieser Luxusliner, die Werft in Papenburg Richtung Nordsee verlassen. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Martin Schimmelpfennig. Der ist viele Jahre als Kapitän zur See gefahren, hat als Lotse im Hamburger Hafen große Schiffe gesteuert, unter anderem die Queen Mary, da sicher in den Hafen gefahren und er leitet die Sicherheitstrainings im Maritimen Kompetenzzentrum. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, Sicherheit ist an Bord ganz wichtig. Gibt es denn für Evakuierungspläne für Kreuzfahrtschiffe, wie macht man das mit tausenden Passagieren an Bord?
Ja, Sicherheit ist natürlich eins der wichtigsten Themen, wenn so viele Menschen auf einem engen Raum zusammen sind. Gerade in Notfallsituationen muss im Grunde genommen jeder wissen, was zu tun ist. Und in diese Richtung wird natürlich das Personal auch geschult und ausgebildet.
Gibt es Handlungen, die nach Vorschrift als erstes an Bord eigentlich eingeleitet werden müssen?
Ja, es gibt natürlich Notfallpläne. Aber Grundvoraussetzung für ein koordiniertes Ablaufen in solchen Gefahrsituationen ist die sogenannte Sicherheitsrolle. Da wird vorher schon genau festgelegt, wer welche Aufgaben übernimmt. Da bekommt jeder sein Rettungsboot zugewiesen. Die Sammelplätze werden dort bekannt gegeben und jeder weiß im Grunde genommen, wo er hinzugehen hat, wenn ein Notfall vorliegt.
Und wie werden dann und vor allen Dingen wann die Passagiere darüber in Kenntnis gesetzt?
Vorschrift international ist, dass innerhalb der ersten 24 Stunden ein Sicherheitsmanöver stattfinden muss. Das ist aber bei einigen Reedereien etwas anders geregelt. Ich habe gehört, dass Vorschrift bei einigen Reedereien ist, dass sie schon innerhalb der ersten 12 Stunden ein Sicherheitstraining absolvieren. Und ganz besonders sicherheitsbewusste Kapitäne und Reedereien, die machen das sogar noch vor Auslaufen.
Haben Sie denn das Gefühl, Passagiere haben dann ja ein paar Urlaubstage vor sich, sind aufgeregt, sind vielleicht auch ein bisschen aufgekratzt, dass die das immer auch ernst nehmen und gut zuhören?
Ja, da ist manchmal, grenzt das sozusagen an ein kleines Event, wo dann das alles sehr lustig empfunden wird, werden Fotos gemacht, man hört kaum zu den Sicherheitsoffizieren. Ich sag mal, das ist ähnlich wie in einem Flugzeug, wenn man da fliegt und die Stewardess vorne steht und die Passagiere auf die Gefahren hinweist und Verhalten im Notfall. Ist natürlich wichtig, man kann ja auch schnell mal in so eine Situation kommen, schon kurz nach Auslaufen, wie auch hier in diesem Fall. Und da sollte man eben wirklich wissen, wo muss ich eigentlich hingehen, was sind das für Alarme, die gegeben werden.
Gibt es denn da unterschiedliche Regelungen, ich nenne das jetzt mal unterschiedliche Alarmstufen eigentlich?
Ja, also in der Regel, die Sicherheitstrainings laufen im Hintergrund sozusagen ab. Die Besatzung trainiert für sich und es gibt sozusagen verdeckte Alarme, um erstmal die Person zu aktivieren, diese sogenannten Trupps, Feuerbekämpfungstrupp oder Rettungstrupp, dass die ohne jetzt praktisch das gesamte Schiff zu alarmieren, schon mal bereit sind und bei kleineren Schadensfällen, wenn jetzt irgendwo ein kleines Feuer oder ein Rauch detektiert wird, dass dann dort Leute hingeschickt werden und die Lage sozusagen checken. Und wenn dann festgestellt wird, Mensch, das ist ja doch etwas umfangreicher, erst dann würde der Kapitän den General auslösen und der ist auch international. Das sind 7 kurze Töne und ein ganz langer Ton über mehrere Minuten hinweg gegeben. Das bedeutet eben, dass sich alle mit ihren Rettungsfesten zu den Sammelplätzen begeben.
Also wenn man das hört, dann sollte man spätestens sich zu einem Sammelplatz begeben. Aber nun ist so eine Mannschaft an Bord, ist ja sehr, sehr groß. Vom Küchenpersonal bis zum Kapitän. Gibt es denn da, vielleicht können Sie es noch ganz kurz beschreiben, auch Unterschiede?
Ja, gibt es. Und zwar dieses Küchenpersonal, das wir jetzt auch in Elsfleth in dem Kompetenzzentrum trainieren. Da geht es erstmal um Selbstrettung und natürlich auch über grundlegendes Verhalten im Notfall. Und die müssen natürlich so viel Ortskenntnisse besitzen. Das ist ja wie eine kleine Stadt, sehr unübersichtlich, dass sie den Passagieren dann auch helfen können, auf dem Weg zu den Sammelplätzen oder Rettungsbooten, Anlegen der Rettungswesten, und so weiter.
Aber Leute haben doch auch Panik in so einem Moment. Ja. Also man hat es ja mit Menschen zu tun, von denen wir alle nicht wissen, wie reagieren wir in so einem Moment. Wie ist denn das eigentlich beherrschbar?
Die Offiziere und das Schiffsführungspersonal, die machen natürlich wesentlich umfangreichere Sicherheitstrainings. Da gehört zum Beispiel auch ein sogenanntes Crowd and Crisis Training, um eben dieses menschliche Verhalten in Notfallsituationen sich psychologisch auch zu erklären, dieses Fluchtverhalten, Panikreaktion und dann natürlich auch mit kleinen Tricks oder Tipps für die Offiziere, dann für solche Situationen gewappnet zu sein.
Und dass man eben in dieser Panik trotzdem auch in der Lage ist, anderen zu helfen und nicht nur jeder seine eigene Haut rettet. Es gibt dann ja eben auch Kinder, ältere Leute, Schwerbehinderte, die wahrscheinlich eben jemanden brauchen, der ihnen dann auch unter die Arme greift. Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Schimmelpfennig. Nun hat das Team in Elsfleth natürlich die Katastrophe mitbekommen. Das neue Schiff läuft gerade aus. Wie war denn die Stimmung bei den Auszubildenden?
Also die Stimmung bei den Auszubildenden ist schon etwas nachdenklich, sage ich mal. Aber die Sicherheit wird natürlich dort auch in den Vordergrund gesetzt. Und die merken dann, wie wichtig es ist. Und hier ist dieser Unfall ja auf ein tatsächliches menschliches Versagen zurückzuführen. Und das ist natürlich immer möglich. Und da ist man natürlich auch schwer sich dagegen zu wappnen.
Aber das muss man eben auch nochmal sagen, das Verhalten des Kapitäns Schettino ist eben auch eine Ausnahmesituation gewesen. Normalerweise ist ja jemand, der auch ganz klare Anweisungen dann gibt. Martin Schimmelpfennig, Sie sind vom Maritimen Kompetenzzentrum und zuständig für Sicherheitstraining für Schiffsbesatzungen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Teams immer wieder gesund und sicher nach Hause kommen in den Hafen.
Ja, nach wie vor muss ich sagen, Kreuzfahrten sind sicher. Ich wünsche noch eine schöne Sendung
weiter. Dankeschön.
Jo, tschüss, Frau Schäfer.
Tschüss. Kreuzfahrt ins Unglück, die letzte Fahrt der Costa Concordia ist unser Thema heute in der ersten Stunde. Und nach der menschlichen Tragödie, die hinter diesem Unfall steckt, wird als nächstes ein ökologisches Desaster erwartet. Die Rettungsmannschaften stehen vor großen Problemen bei den Bergungsmaßnahmen. Die Costa Concordia liegt auf Grund, droht abzurutschen. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Kim Detloff. Er ist Meeresschutzexperte des Naturschutzbundes. Er kennt die Insel Giglio sehr gut. Und die Frage an Sie, Herr Detloff, wo liegen denn die besonderen Probleme gerade an dieser Stelle?
Ja, wenn ich mich als Meeresschutzexperte des NABU auch täglich mit den Konflikten im Meer auseinandersetze, dann macht mich das diesmal natürlich besonders betroffen, weil ich eben selbst ein paar Jahre auf der Insel leben und arbeiten durfte. Und es ist wirklich für das Mittelmeer ein einzigartiges Gebiet mit einer besonderen Artenvielfalt. Und das liegt daran, dass dort zwei unterschiedliche Meeresströmungen aufeinandertreffen. Einmal eine kalte atlantischen Ursprungs und einmal eine wärmere aus dem südöstlichen Mittelmeer. Und wir sind in einer biogeografischen Übergangsregion und wir haben dort eine Vielfalt, die sich durch alle Tiergruppen zieht. Wir treffen dort alleine 8 verschiedene Wal- und Delfinarten an, Finnwale, Pottwale, große Tümmler oder den gewöhnlichen Delfin. Wir haben dort eine spezielle Vogelfauna, wir haben dort den stark bedrohten Mittelmeersturmtaucher oder die Korallenmöwe. Giglio ist ja auch bei Tauchern so beliebt, deshalb, weil wir dort große Steilwände und Überhänge haben, die dicht mit Hornkorallen, mit Krustenanemonen und Steinkorallen bewachsen sind. Wir haben eine sehr, sehr diverse Fischfauna. Ich selbst habe an einem einzigen Tauchplatz über das Jahr 65 verschiedene Fischarten gezählt. Das sind so knapp 10% des Mittelmeerspektrums und das zeigt, dass wir in einer ganz, ganz tollen Region sind.
Und wenn jetzt die Costa Concordia droht abzurutschen, ja, denn das Schiff ist ja in Bewegung durch das, was in den Tanks noch ist, durch die Strömungen, dann hieße das für die Natur in Ihren Augen?
Das wäre wirklich der Super-GAU. Wir wissen ja, dass bereits kleine Mengen Öl Meerestiere töten können, zum Beispiel Seevögel, wenn einige Tropfen Öl das Gefieder verunreinigen und verliert das Gefieder die isolierende Wirkung und die Vögel putzen sich, nehmen Giftstoffe auf. Und wenn wirklich mehrere Tonnen oder hunderte Tonnen gerade Schweröl ins Wasser gelangen sollten, dann wird die Unterwasserwelt um Giglio auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte verseucht sein und giftige Inhaltsstoffe werden nach und nach frei.
Aus dem Schiff befürchten jetzt alle den Austritt des Treibstoffes. Das ist noch nicht geschehen, das ist eine Zitterpartie momentan. Aber dennoch, wenn so ein Koloss umkippt, was passiert dann? Was heißt das für die Natur jetzt schon?
Das ist richtig. Auch wenn wir immer vor der großen Umweltkatastrophe waren, dann haben wir doch jetzt auch schon eine große Umweltbelastung. Denn diese schwimmende Kleinstadt, die ist jetzt natürlich schon Gift für die Meeresumwelt.
Meinen Sie das? Was läuft alles aus schon?
Genau, auch jetzt ist es ein riesiger Fremdkörper mit Farben, mit Lacken, mit Hydrauliködeln, mit Fetten aus der Küche, aus der Kombüse, aus den Bars, mit Reinigungsmitteln, mit Müll, mit Kunststoffen. All das ist natürlich eine Gefahr für die Meeresumwelt.
Und trotzdem ist jetzt die Frage, vor der alle stehen, sollen wir noch weiter nach Vermissten suchen? Sollen wir noch weiter bergen oder sollen wir mit dem Abpumpen beginnen? Welche Position nimmt der NABU denn da ein?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und natürlich möchte auch ich den Angehörigen, die wirklich noch ein Fünkchen Hoffnung haben, dass noch Überlebende in dem Wrack gefunden werden, nicht gegenübertreten und sagen, wir stellen die Rettungsarbeiten jetzt ein. Es ist aber so, dass jeder Tag, den wir jetzt verlieren, für die Umwelt das Risiko erhöht. Und wir sind dort in einem sehr sensiblen Gebiet. Und ich wünsche mir wirklich, dass die Abpumparbeiten bald beginnen können und dass man möglichst versucht, das Wrack zu stabilisieren, dass die Rettungsarbeiten der Taucher vielleicht nicht gänzlich eingestellt werden.
Was hieße denn aber, wenn man den Wettlauf mit der Zeit, Gott behüte, jetzt nicht gewinnt und dieses Schweröl tatsächlich austritt? Was ist das Besondere an diesem Schiffsöl?
Die große Gefahr ist ja, dass die Costa Concordia absinkt und dann wirklich beim Absinken in größere Tiefen die Tanks bersten und große Mengen Schweröl ins Meer gelangen. Und Schweröl ist ein Abfallprodukt der Erdölindustrie. Das muss an Land als Sondermüll kostenpflichtig entsorgt werden. Aber die Schifffahrt setzt es immer noch als günstigen Treibstoff ein. Und Schweröl hat besonders hohe Anteile an Asche, an Schwefel, an Schwermetallen, die auch bei der Verbrennung freigesetzt werden. Deshalb sind die Kreuzfahrtschiffe ja auch ihre und andere Seeschiffe auch für ihre gefährlichen Emissionen von Schadstoffen bekannt.
Aber gibt es denn keine Alternativen zu diesem Schweröl als Treibstoff?
Es gibt Alternativen, die circa ein Drittel teurer sind. Es gibt inzwischen ein Marine Diesel Oil, was den Schwefelgehalt auf bis zu 0,1% reduzieren kann. Im Moment darf noch mit einem Gehalt an Schwefel von bis zu 3,5% gefahren werden. Aber das ist eine Kostenentscheidung der Reedereien, die einem harten Wettbewerb unterliegen und überall versuchen zu sparen.
Aber der Markt der Kreuzfahrten ist ein steigender Markt. Kann man nicht auch anfangen zu diskutieren mit diesen Reedereien, dass letztendlich alle gemeinsam diese Kosten tragen, oder ist das etwas naiv?
Nein, man muss diskutieren und wir versuchen das auch und sind auch im Dialog mit einzelnen Reedereien, aber im Moment noch nicht mit besonders viel Erfolg. Wir sagen natürlich, dass man gerade auch diesen Umweltgedanken in der Kreuzfahrtschifffahrt verankern muss und man kann das ja auch als positives Marketing verwenden, indem man sagt, irgendwie, wir sind wirklich eine weiße Flotte und wir machen was für die Umwelt. Und da geht es dann nicht nur um Energiesparlampen an Bord oder um Mülltrennung, sondern der Treibstoff, der ist ein Kernproblem der Seeschifffahrt und das sollte man zuerst angehen.
Kim Detloff, Sie sind Referent für Meeresschutz beim NABU. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.